Auf der einen Seite möchtest du sehr transparent sein und gleichzeitig ist es einfach unverantwortlich, Menschen zu sagen, pass mal auf, so irgendwann in 2-3 Monaten, wenn wir alles vorbereitet haben, dann werden wir mal so ein paar Dutzend Menschen gehen lassen müssen. Das heißt, wir haben das alles sehr, sehr akribisch vorbereitet und dann zu einem relativ späten Zeitpunkt erst die Teamleitung eingebunden. Und ne, die mussten dann sozusagen noch 2 Wochen durchhalten, bis wir das dem ganzen Team verkünden konnten. Und allein diese 2 Wochen waren schon eine große Belastung, weil du einfach nicht ehrlich sein kannst natürlich in dieser Zeit.
So geht's Startup. Mit Georg Räth.
Ich darf euch heute eine Gründerin vorstellen, die ohne Investoren ein Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern aufgebaut hat. Das ist Anna Jona von Wildling. Sie verkauft gemeinsam mit ihrem Mann sogenannte Minimalschuhe und damit hatten die beiden in den vergangenen Jahren auch echt einen Lauf. Sie sind stetig gewachsen, sie haben den Deutschen Gründerpreis gewonnen und gerade auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, wo übrigens auch der Bundeskanzler als Ehrengast dabei war. Allerdings ist nicht alles perfekt gelaufen. Vor wenigen Wochen hat Wildling dann einen Teil der Belegschaft gekündigt. Und wie es zu diesem Aufstieg und jetzt doch den Entlassungen gekommen ist, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Georg Räth, Journalist bei Gründerszene und hallo Anna, schön, dass du heute da bist.
Hallo Georg, danke für die Einladung.
Wir haben ja gerade schon festgestellt, wir haben vor ziemlich genau 7 Jahren schon mal gesprochen. Zu dem Zeitpunkt seid ihr gerade durchgestartet. Ihr seid ja 2005 ungefähr gestartet und man hat damals schon gemerkt, aber dass ihr groß werden könnt. Und Überraschung, das ist ja dann auch passiert. Jetzt sprechen wir gerade zu einem Zeitpunkt, ihr musst gerade ungefähr 20% der Mitarbeiter kündigen. Damals gerade so diese euphorische Zeit, jetzt vermutlich gerade so der schlechteste, schlimmste Zeitpunkt in der Geschichte?
Ja, also das war schon eine harte Zeit jetzt. Wir sind 2015 gegründet, ne? Also es sind doch 10 Jahre weniger, als du uns jetzt hier aufgeschwatzt hast.
10 Jahre mehr oder weniger.
Genau, und ja, richtig. Also wir haben jetzt gerade ein Sechstel der Belegschaft entlassen müssen. Und das war eine anstrengende Zeit und auch eine harte Entscheidung natürlich.
Ja, die Entscheidung hast natürlich auch du getroffen. Was ist denn schiefgelaufen? Warum musstest du diese Entscheidung fällen?
Ja, es sind verschiedene Dinge, die zu so etwas beitragen. Das ist natürlich einerseits, dass wir relativ schnell gewachsen sind, ohne jetzt viel Erfahrung zu haben, auch im Unternehmensaufbau, in der Teamführung. Wir sind ja auch ein Remote-Unternehmen, das heißt, unsere Mitarbeitenden sitzen überall verteilt in Deutschland und wir haben nur da sehr, sehr schnell, teilweise einfach auch zu schnell, ein relativ großes Team aufgebaut, mit entsprechenden Problemen natürlich auch, ne, die eben durch eine fehlende Erfahrung und das sicherlich auch um Fehlentscheidungen hier und da dann passieren. Das heißt, es ist einmal auch so ein bisschen, ja, einfach sich dann nochmal sehr konkret jetzt in einem Moment, wo es wirtschaftlich auch einfach sein musste, sich diese Strukturen nochmal anzuschauen und das, was da gewachsen ist und da auch gewissermaßen ein paar Fehler der letzten Jahre zu korrigieren. Und das andere ist natürlich eine wirtschaftliche Situation, ne, die jetzt, glaube ich, nicht nur uns betrifft, sondern sehr, sehr viele. Rezession, Inflation und damit einhergehendes Wachstum, was bei uns dann ausgeblieben ist, ne, für das wir im Prinzip geplant hatten. Und auch das war jetzt ein Schritt, den wir korrigieren mussten, um einfach weiter unabhängig bleiben zu können und uns nicht eben jetzt abhängig zu machen, entweder von Banken oder von InvestorInnen.
Ja, ich glaube, wir haben zuletzt im Wochenrhythmus von Entlassungen geschrieben. Der Unterschied ist aber, was du gerade selber gesagt hast, ihr habt ja gar keine Investoren im Rücken, die sich jetzt eine schnelle Rendite versprechen. Wie war das dann für die Mitarbeiter? Die haben sich ja auf einen halbwegs sicheren Job eingestellt, wie sicher so ein Job in einem Startup auch nur immer sein kann. Aber vielleicht jetzt im Vergleich zu einem ansonsten investorengetriebenen Unternehmen. War das dann für die Betroffenen in dem Kündigungsgespräch teilweise dann vielleicht auch überrumpelnd oder war das für die absehbar?
Ja, ich glaube, so etwas ist natürlich immer ein Schock. Also ich glaube, das kannst du gar nicht, darauf kannst du dich im Prinzip nie einstellen. Und wir haben zwar schon immer eine Transparenz auch gehabt darüber, wie es dem Unternehmen geht, ne, wie die entsprechenden Zahlen sind, welche Schritte wir gehen müssen. Also wir sind jetzt auch, das war jetzt nicht sehr plötzlich gegen Ende des Jahres, sondern eben etwas, was auch uns jetzt schon begleitet hat, irgendwie in den letzten 2-3 Jahren. Und insofern kam es jetzt für diejenigen, die sich eben mit solchen Zahlen dann auch nur ein bisschen intensiver beschäftigen, nicht total überraschend. Und dennoch ist sowas natürlich immer ein Schock. Und ist auch ein Schock natürlich in einer Kultur, die sehr auf ein soziales Miteinander setzt. Also ich glaube, das war auch für mich, als wir diese Entscheidung eben treffen mussten, so der größte Zweifel oder die größte Hürde an der Stelle zu sagen, wir sind ein sozial eingestelltes Unternehmen, wir setzen sehr, sehr viel eben auf eine positive Arbeitskultur und dennoch und teilweise auch genau deshalb ist eben dieser Schritt jetzt notwendig. Und ich musste da sehr stark in mir erstmal vereinbaren, wie das auch zusammenhängt und warum das eine das andere nicht ausschließt, sondern sogar im Prinzip, warum es jetzt die Bedingung dafür ist, dass wir weiterhin eben so sozial miteinander umgehen können und weiterhin diese Kultur sehr positiv gestalten können, ist eben diesen Schritt jetzt zu gehen, ne, und uns eben von knapp 40 Menschen zu verabschieden. Und genau, das hat bei mir einen Moment gedauert und das ist natürlich auch was man dann in der Kultur und im gesamten Team auch, ne, miteinander besprechen muss, warum ein Unternehmen wie Wildling so einen Schritt durchaus gehen kann und muss.
Das wirkt sich ja nicht nur auf die 40 Mitarbeiter aus, sondern auch auf die restlichen 200, die noch im Unternehmen geblieben sind. Was macht ihr jetzt ganz aktiv, damit die jetzt überhaupt noch weiterarbeiten können mit dieser emotionalen Belastung, sag ich mal?
Ja, also einmal haben wir sehr viel Zeit reingesteckt quasi in die Planung dieser Schritte. Also wir haben da seit dem letzten Quartal im Prinzip, also seit letzten November angefangen, ne, sehr konkret darüber zu sprechen, jetzt in einer sehr kleinen Runde natürlich. Und das auch, also vor allen Dingen die Kommunikation sehr genau vorzubereiten, damit ja einfach, ne, der Ablauf möglichst viel Orientierung gibt und möglichst viel Rahmen gibt, damit wir Menschen möglichst spät einbinden. Also das, auch das ist natürlich so, ne, so eine Sache. Auf der einen Seite möchtest du sehr transparent sein und gleichzeitig ist es einfach unverantwortlich, Menschen zu sagen, passt mal auf, so irgendwann in 2-3 Monaten, wenn wir alles vorbereitet haben, dann werden wir mal so ein paar Dutzend Menschen gehen lassen müssen. Das kannst du natürlich weder einer Teamleitung noch den Menschen zumuten. Das heißt, wir haben das alles sehr, sehr akribisch vorbereitet und dann zu einem relativ späten Zeitpunkt erst die Teamleitung eingebunden. Und ne, die mussten dann sozusagen noch 2 Wochen durchhalten, bis wir das dem ganzen Team verkünden konnten. Und allein diese 2 Wochen waren schon eine große Belastung, weil du einfach nicht ehrlich sein kannst natürlich in dieser Zeit. Und im Nachgang haben wir uns einmal natürlich Unterstützung geholt von außen in Form einer externen Beratung auch. Ne, wie geht man eben damit vor? Wie kommuniziert man das? Also du kannst eben in so einer Situation eigentlich nichts richtig machen. Du kannst es nur vielleicht so wenig wie möglich falsch machen. Und wir sind eben sehr stark darauf eingegangen, dann im Nachgang auf diese, ja, psychologischen Kurven, die danach eben einsetzen, ne? Also Schock, Widerstand, also erstmal, ne, ein Abfall von Energie, dann ganz viel Energie, die eben ganz oft auch dann in Wut oder Widerstand sich ausdrückt. Und dann eben, ja, dann kommst du halt so langsam wieder in eine Phase, in der man auch nach vorne blicken kann und gemeinsam wieder gestalten kann. Und wir haben uns eben diese Kurven sehr genau angeschaut, die Teamleitung geschult auch darin, eben diese unterschiedlichen mentalen Zustände zu erkennen und auch zu wissen, ne, wie können sie dann damit umgehen. Es hat entsprechende Workshops und ja Themenreihen gegeben quasi dann dazu, damit wir das auch mit den Teams möglichst wirklich gut aufarbeiten können. Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon auch im gesamten Team wieder an einem Punkt angelangt, wo wir wirklich nach vorne gucken können.
Werbung. In schöner Umgebung produktiv arbeiten. Kein Problem mit der richtigen Office-Einrichtung von IKEA. Macht jetzt mit beim IKEA-Gewinnspiel für Unternehmen und gewinnt eine von 5 Interior-Design-Beratungen mit je einem 1.000 € Gutschein. Mail zur Teilnahme einfach bis Ende Mai 2023 ein Foto von dem Bereich in eurem Unternehmen, der die meiste Zuneigung verdient hat, an IKEA. Alle Infos und Teilnahmebedingungen unter ikea.de/sogehtstartup.
Wie habt ihr das ganz konkret gemacht, diese Kündigungsgespräche? Weil ihr seid eine Remote Company, das heißt, die Personen sitzen überall verteilt in Deutschland und Europa teilweise. Habt ihr die dann per Videotelefonie darüber informiert oder habt ihr alle dann zu euch irgendwo eingeladen und das dann verkündet?
Nee, wir haben tatsächlich alles virtuell gemacht. Ich glaube auch, weil gerade so ein Gespräch für viele ja total schwierig ist. Und wenn du dann noch, ne, irgendwo hinfahren musst und danach irgendwie dann auch nicht sofort nach Hause gehen kannst und so, dann ist das schon, glaube ich, auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Das heißt, wir hatten einen großen Call eben mit allen, also mit dem gesamten Team. Das haben wir regelmäßig sowieso jeden Monat und haben da eben diese Entscheidung verkündet und auch die Begründung gegeben natürlich, warum wir das jetzt so machen müssen. Und haben dann sehr, sehr schnell im Nachgang die Einladungen zu diesen Gesprächen verschickt. Also dass auch jetzt die Zeit zwischen der Verkündung, wir müssen Leute gehen lassen, und dem Wissen, bin ich betroffen davon oder nicht. Das war eine halbe Stunde, ne, im Nachgang. Da sind die Einladungen raus gewesen oder auch die Mails mit, du bist nicht betroffen. Und dann haben wir innerhalb von 2,5 Tagen virtuell alle Gespräche geführt gehabt. Also es war dann sehr, sehr schnell. Das hat natürlich auch bei einigen den Eindruck gegeben, ne, dass das alles sehr hart ist dann. Also ich glaube, es wirkt dann sehr durchgetaktet. Und das haben wir aber dann, also wir sind danach noch in jedes Team gegangen, haben mit jedem Team einzeln gesprochen, um auch zu erklären, ne, warum das eben jetzt so durchgetaktet ist und dass es eben bei so einer Menge von Leuten aus meiner Sicht auch kaum anders möglich ist und dass wir eben dieses Bangen und dieses in der Luft hängen und auch diese Schockstarre, die natürlich dann entsteht, dass wir das jetzt gerne möglichst gebündelt einfach aus dem Weg räumen wollten und den Leuten da eben so schnell wie möglich Klarheit und auch eine Möglichkeit der Reaktion eben geben wollten.
Aber hast du zwischendurch gezweifelt, ob es vielleicht doch eine Option wäre, beispielsweise Investorengeld aufzunehmen?
Nee, zu keinem Zeitpunkt. Also für uns ist tatsächlich diese Entscheidung, die ja schon sehr früh gefallen ist, eben keine InvestorInnen mit an Bord zu holen, die hat sich als so richtig erwiesen. Und das war tatsächlich auch mal so knapp davor, wirklich da so ein Angebot einzugehen. Und ich bin heilfroh, dass es eben nie dazu gekommen ist, weil wir so viele Freiheiten haben, auch Entscheidungen in unserem Sinne zu treffen. Und das macht so viel von Wildlings DNA aus und so viel nur von dem, was wir uns vornehmen, wie wir arbeiten, wie unsere Werte gestrickt sind. Das heißt, da würden wir tatsächlich jetzt nicht nur, sagen wir mal, lästige Mitsprache irgendwie mit an Bord holen, sondern tatsächlich auch einen Teil dessen aufs Spiel setzen, was Wildling wirklich ist. So, insofern war das nie eine Möglichkeit. Und also ganz ehrlich, das war das Erste, was ein Investor auch gemacht hätte, ne? Wäre zu sagen, lass mal hier Kostenstruktur, zeigt mal her. Eindeutig sind eure Personalkosten. Also ein Investor heißt ja nicht, dass er dann Geld reingibt und sagt, na, ihr könnt das Team behalten. So, wahrscheinlich wäre ein Investor noch einen viel krasseren Schritt gegangen, was das betrifft.
Ne? Was wären dann Alternativen gewesen? Der Investor ist es vielleicht nicht. Gab es noch Optionen?
Naja, also wir hätten natürlich jetzt irgendwie von der Bank Geld aufnehmen können, aber mir ist einfach sehr bewusst geworden, einmal zu welchem Zweck. Ist es unser Anliegen, dass wir dieses Team, was wir jetzt haben, mit allen Mitteln schützen und dafür alles andere in Frage stellen und natürlich auch ein Risiko aussetzen? Oder ist es unser Ziel, unserem Sinn und Zweck irgendwie nachzukommen und zusätzlich dazu oder damit einhergehend eine gute Unternehmenskultur zu gestalten? Und es ist definitiv eben Letzteres. Also eine deutliche Entscheidung für unseren Purpose, für unsere Werte. Und einfach um diese möglich zu machen, mussten wir an der Stelle Kosten korrigieren. So, das ist einfach komplett aus dem Ruder gelaufen. Also wie ja eben schon mal gesagt, ist aus unterschiedlichen Gründen aus dem Ruder gelaufen. Aber das waren jetzt schon auch, also es war ein sehr, sehr wichtiger, weichenstellender Schritt, auch da uns wieder gesund aufzustellen und nicht in so eine Negativspirale zu geraten. Also für mich hat es wirklich keine Alternative gegeben zu dem Schritt, weil wir ansonsten da aus meiner Sicht auch irgendwann nicht mehr rausgekommen wären.
Ihr seid ja im Kern, kann man glaube ich sagen, ein Familienunternehmen. Der Mann ist dabei, eure Kinder waren zumindest ganz am Anfang, weiß ich, als Models mit dabei, kriegen es natürlich auch mit. Was macht ihr, dass dieses Thema oder vielleicht auch andere Themen, die belastend sein könnten, nicht so omnipräsent in eurem restlichen Familienleben sind? Also habt ihr da bestimmte Absprachen?
Ja, also das ist natürlich gar nicht so einfach, das aus dem Familienleben fernzuhalten, wenn man als Gründer, wenn beide irgendwie ins Unternehmen verstrickt sind. Ich arbeite von zu Hause, mein Büro ist in unserem Familienhaus und ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der das dann total verbergen kann. Ne? Wenn mir etwas nahe geht oder ich traurig bin oder so, dann kriegen das die Kinder natürlich mit. Die sind jetzt auch nicht mehr ganz klein. Ne? Die Jüngste ist 10, die Älteste ist 15. Da kann man das nicht komplett fernhalten und verstecken. Zumindest würde uns nicht so ähnlich sehen. Und gleichzeitig muss man natürlich total aufpassen, dass man die Kinder, wenn man sie einbindet, dann muss man ihnen in irgendeiner Form auch einen Kontext geben, dass sie wissen, worum es geht. Ich glaube, das ist sonst so diese große Unsicherheit. So, hier passiert irgendwas, es geht irgendwie Mama, Papa gerade nicht so gut oder es scheint irgendwie Probleme zu geben. Was ist es denn? Also da bin ich dann lieber ehrlich und sage kurz, worum es geht, kann es dann aber auch in den Kontext rücken und erklären, und auch so ein bisschen dieses drohende, unabwägbare irgendwie damit rausnehmen. Also das ist dann eher unsere Art, damit umzugehen.
Ja, du hattest das Ganze ja auch relativ emotional und offen bei LinkedIn geteilt. Und was ich dabei besonders bemerkenswert fand, dass direkt unter deinem Post ja auch viele Menschen kommentiert hatten, ob sie euch helfen können, beispielsweise das Personal woanders unterkommen zu lassen. Ist es bei diesen Bekundungen geblieben oder hat sich daraus tatsächlich was ergeben?
Ja, da ist tatsächlich viel daraus entstanden und das hat mich auch total glücklich gemacht an der Stelle, dass man irgendwie merkt, also erst kommt es dir so vor, als wäre das jetzt so der allerletzte, schlimmste Schritt, den man gegenüber einer Mitarbeitenden irgendwie gehen kann und dann merkst du, es ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, so und eventuell entstehen da gerade sogar Perspektiven, die besser sind als das, was vorher da war. Und es geht das natürlich dann immer nicht für alle. Aber also es haben sich viele Firmen gemeldet, also teilweise sogar Wettbewerber, was ich auch witzig fand. Und wir haben alle diese Angebote gesammelt und eben all den Menschen, die wir jetzt entlassen mussten, angeboten, ne, wenn sie möchten, dann eben da ihre Kontaktdaten auch zur Verfügung zu stellen und haben ja quasi wie so eine Matching-Börse da, so ein Mini-Ding aufgemacht. Und genau, ich weiß jetzt ich weiß konkret irgendwie von einer Person, ne, die einen neuen Job hat, aber von den anderen weiß ich es noch nicht und ja. Freue mich natürlich, wenn es da irgendwie weitergeht an der Stelle.
Ihr seid ja auch bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich stark gewachsen. Ich hatte es am Anfang auch schon gesagt, ihr habt unter anderem den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen als Ehrung für eure sozioökologisch nachhaltige Lieferkette. Und hinterher hatte ich dann einen Rant von dir online gelesen, dass du fandest, dass die Veranstaltung aus der Zeit gefallen war. Du meintest, glaube ich, sowas in die Richtung, dass es eher um Gespräche über Dekolletés als wirklich einen Austausch ging. Ich stelle mir jetzt so einen Raum voller Zigarre rauchender alter Männer vor, oder was hat dich da gestört?
Ja, also so ein Rant ist natürlich auch immer ein bisschen überspitzt. Aber es war tatsächlich, also ich muss sagen, ich bin viel in einer Bubble unterwegs, scheinbar. Also sowohl jetzt intern bei Wildling als auch bei, ne, bei den Unternehmen oder in den Netzwerken, mit denen wir uns sehr viel austauschen. Und es ist dann schon manchmal noch so ein großer Augenöffner, wenn man in Anführungsstrichen in einer anderen Welt nochmal unterwegs ist oder in der konventionellen Welt unterwegs ist. Und da bin ich tatsächlich regelmäßig entsetzt von Dingen, die man da antrifft und von Meinungen und von, ne, Menschen, die ein bestimmtes Weltbild vertreten. Und das war eben leider bei diesem Nachhaltigkeitspreis auch so ein Eindruck, der sich, ne, im Laufe des Abends immer mehr aufgedrängt hat. So, dass es einfach ja an vielen Stellen nicht zeitgemäß ist, obwohl, ne, ich glaube, das muss man dann auch würdigen, ich glaube, da ist schon ein Bemühen da, ne, irgendwie mehr Frauen auf die Bühne zu bringen, mehr Diversität zu zeigen. Es gab veganes Essen immerhin. So, also man merkt, da ist schon in den letzten Jahren wahrscheinlich auch was passiert. Aber es ist eben doch dann eine Welt, in der ich einfach immer total perplex bin erstmal.
Na, was da, aber was hat dich denn konkret gestört?
Was mich konkret gestört hat, war einmal, dass, weißt du, so das eigentliche Thema im Prinzip komplett in den Hintergrund gerückt ist. Also das eigentliche Thema, für die jetzt zum Beispiel die GewinnerInnen des Abends gestanden haben. Ne, es gab pro Person da irgendwie 2-3 Minuten auf der Bühne maximal, ne, um das so zwischen Show und Prominenz und so irgendwie mal so ein bisschen, also 2 Sätze zu sagen. So mehr Zeit gab es da gar nicht. Das heißt, ja, ich hatte überhaupt keinen Eindruck davon, wer ist denn jetzt noch hier? Ne, wer ist denn hier jetzt noch prämiert worden? Worum geht's überhaupt? Kann man sich da eventuell vernetzen? Es ging sehr viel um so ein sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, um Sponsoren, ne, die dann natürlich Bühnenplatz bekommen haben, wo man sich auch fragt, naja, also wie nachhaltig ist denn tatsächlich deren Geschäftsmodell? Es ging, ne, also um Menschen, die ich jetzt auch nicht direkt mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen würde. Es ging um Essen und Alkohol und es war zum Schluss des Abends tatsächlich so, dass die Letzten, die dann noch auf die Bühne gekommen sind, also da hat niemand mehr zugehört. Ne? Es waren also runde Tische, an denen viel getrunken worden ist und entsprechend eben also gar kein Interesse auch war an dem, was jetzt inhaltlich dort ist. Und dazu kam noch, dass, ne, wenn man versucht hat, irgendwie sich dann hinterher tatsächlich zu beruflichen Themen auszutauschen, dass dann auf einmal eben, was weiß ich was, also mit Komplimenten oder oberflächlichen Kommentaren, das auch in eine ganz andere Richtung gelenkt worden ist. Und also das Highlight des Abends, das Negative, war dann eben, ne, ein Keksstand, an dem so junge Frauen als Bonbons verkleidet standen und Naschwerk ausgegeben haben. So, das war dann einfach, ich glaube, da war es dann für mich endgültig vorbei.
Ja, du hättest es ja nicht bei dem Rant belassen müssen. Du hättest den Preis ja auch zurückgeben können. Oder hast du es gemacht?
Nee, wir haben den Preis nicht zurückgegeben. Das ist aber, ja, also wenn ihn jemand zurückhaben möchte, kann ich das natürlich auch gerne tun. Aber es war... Ja, das sind halt so, weißt du, das sind so Eindrücke, die bauen sich so im Laufe des Abends auf und das war dann irgendwie der Abend und dann denkst du am nächsten Tag so, sag mal, irgendwie seltsam und dann verstärkt sich das über die nächsten Tage. Das heißt, es war so ein bisschen eine verspätete Erkenntnis, dass das irgendwie alles ja jetzt doch sehr anders war, als ich mir vielleicht erhofft gehabt hätte von dem Abend.
Ist da trotzdem irgendwas Positives daraus entstanden und selbst wenn es jetzt nur PR ist, weil ihr eben diesen Preis gewonnen habt?
Tatsächlich nein. Also sagen wir, das Positivste war der Austausch mit anderen, die tatsächlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ne? So, also das war interessant, auch zu hören, dass viele gesagt haben, so ja, du, ich habe das genauso wahrgenommen vor ein paar Jahren, ich habe es mich irgendwie nicht getraut zu sagen oder ne, so oh, endlich oder lass uns mal was Alternatives organisieren oder so. Also das waren jetzt, es war auch, also was ich sehr positiv fand, war, dass die, ne, die Veranstalter und auch der Gründer eben dieses Preises sich tatsächlich persönlich zurückgemeldet haben, ne, und dass wir da auch kurz einen Austausch hatten zu. Also insofern, das, ich glaube, das war so das Positivste, was daraus entstanden ist. Ansonsten ist es, glaube ich...
Meinst du jetzt Austausch im Sinne von im nächsten Jahr wird es besser? Oder?
Ja, schon, sagen wir mal, mit einer Offenheit, ne, sich Kritik auch anzuhören und zu sagen, okay, ja, ich weiß, wir haben da noch was zu tun. So, also zumindest auf dem Level.
Okay, bevor wir jetzt noch meckern, lass uns mal vielleicht darüber sprechen. Nicht immer diese deutsche Kultur hier. Wie in den vergangenen Jahren überhaupt so groß werden konntet. Ich habe mal ein paar Zahlen zumindest vom Mitarbeiter gefunden. 2020 wart ihr noch rund 70, zumindest offiziell. Das kann ja auch in einem Jahr ziemlich unterschiedlich gewesen sein. Und bis vor kurzem haben wir gerade schon gelernt, wart ihr knapp dreimal so viele oder jetzt gerade seid ihr ungefähr dreimal so viele. Wie habt ihr es, und da würde ich jetzt vielleicht auch mal diesen Zeitraum 2020 bis jetzt nehmen, wie habt ihr es angestellt in den vergangenen 2-3 Jahren, ohne Investoren überhaupt so stark zu wachsen? Man muss ja dazu sagen, ihr seid ja auch ein Hardware-Produkt. Das muss ja beispielsweise auch vorfinanziert werden.
Ja, also ich glaube, der Kern unseres Erfolgs liegt tatsächlich in einem Produkt, das total gut funktioniert. Also in einem Produkt, das das Versprechen hält. Wir haben ja ne, Schuhe quasi nochmal versucht, neu zu denken und sind sehr kompromisslos eben an eine neue Produktentwicklung rangegangen und haben es, glaube ich, einfach geschafft, so ein Alltagsprodukt nochmal neu zu definieren. So, also das ist tatsächlich ein anderes Laufgefühl, was du damit hast. Das ist ein anderes Körpergefühl. Es hat durchaus positive Auswirkungen auf Gesundheit. Das heißt, es ist einfach ein Produkt, was Menschen dann auch begeistert und was sie weiterempfehlen, weil es eben ne, anders ist und sie sich damit anders fühlen.
Das heißt, du hast jetzt keine Marketingkniffe parat, sondern du sagst, das Produkt muss einfach gut sein und dann läuft's schon?
Ja, also ich glaube, es ist schon nicht unwichtig, dass ein Produkt ein Problem löst. So, also dass ein Produkt in sich einen Sinn hat. Das ist, glaube ich, so ein Kern, der also jetzt aus meiner Erfahrung, ne, ist ja auch eine sehr, sehr, sehr eingeschränkte Erfahrung, aber das ist für uns auf jeden Fall extrem wichtig gewesen immer. Und Word of Mouth, also die Weiterempfehlung von Menschen untereinander, das ist immer unser stärkster Wachstumstreiber gewesen. Wir haben anfangs in den ersten Jahren überhaupt gar keine bezahlte Werbung gemacht in irgendeiner Form und sind ne, teilweise eben ums Dreifache gewachsen, von einem Jahr auf das nächste. Und das ist auch nach wie vor etwas, was für uns sehr, sehr im Fokus steht. Ne? Also wie entsteht eigentlich Word of Mouth? Was kann es befördern? Was kann auch dem sozusagen entgegenstehen? Und genau, wie können wir unseren Markenaufbau, unsere Interaktion mit unserer Kundschaft, mit InteressentInnen, wie können wir das so aufbauen, dass es das eben möglichst befördert und nicht dem entgegensteht? So, das heißt, wir sind ein...
Ja, und welche Tricks und welche Tricks hast du da ganz konkret? Also wie mache ich es, dass Mundpropaganda funktioniert?
Also ich glaube halt, das klassisches E-Commerce macht oft genau das Gegenteil. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht funktioniert, aber es ist sehr viel extrinsische Motivation, ne, durch Rabatte, Sales, Aktionen, Calls to Action. Und ich glaube aber, dass extrinsische Motivation eben dann immer nur auf weitere Trigger funktioniert. Also du musst, wenn du Menschen einmal irgendwie über so einen Trigger zu dir geholt hast, musst du sie eigentlich weiter über solche Trigger bedienen. Das heißt, wenn du das einmal einschlägst, diesen Weg, dann musst du bei ihm bleiben und das ist ein teurer Weg. So. Und ich glaube, dass intrinsische Motivation dauerhaft sehr viel stärker ist und sehr viel mehr eben dazu führt. Also wenn ein Mensch ne, von sich aus sagt, oh, das finde ich cool, das möchte ich ausprobieren oder ne, ich bin neugierig, ich möchte gerne weiterlesen, ich möchte gerne mehr erfahren, so, dann hast du eine ganz andere Beziehungsqualität. Und ich glaube, basierend auf dieser Beziehungsqualität, und die speist sich natürlich auch ne, aus geteilten Werten, aus dem, was hinter dem Unternehmen sonst noch steht, also was das Unternehmen einfach macht. Daraus entsteht dann eben auch eine große Bereitschaft unter Menschen, davon zu erzählen. Also es ist eben nicht nur das Produkt, über das dann erzählt wird. Ich glaube, das ist eben auch ein großer Faktor. Aber wenn du ne, zusätzlich auch noch das Gefühl hast, du bist irgendwie Teil des Ganzen, du bist eben nicht ein Zuschauer, du wirst nicht bespielt, du wirst nicht benutzt, sondern du bist Teil des Ganzen, du gestaltest es mit. Man teilt sich Geschichten, man teilt Geschichten untereinander. Also das sind für uns extrem wichtige Erkenntnisse.
Und was heißt das jetzt konkret, wenn ich ein ähnliches Produkt habe? Ich brauche einen Instagram-Kanal, wo ich regelmäßig diese Sachen, die du gerade gesagt hast, als Video sehe, Blogpost, SEO, oder was heißt das konkret?
Ja, es hat schon viel damit zu tun, welche Inhalte ich produziere, ne, und wie ich das tue. Und genau, also wie ich die Kanäle nutze, ne, über die ich in Kontakt treten kann. Aber es hat auch was mit einem, also ich glaube, es hat was mit einem Grundverständnis zu tun. Also es hat sehr viel damit zu tun, ne, verstehe ich, was bei meinem Gegenüber ankommt und wie ich diese Botschaft gestalte oder diese Geschichte gestalte, mache ich Platz eben dafür, auch andere Geschichten zu teilen oder andere Perspektiven zu teilen. Es geht eben da auch tatsächlich mehr um Miteinander. Also wir haben eine sehr, sehr aktive Community eigentlich von Anfang an, in der die Community einfach miteinander Geschichten teilt. Also besseres Marketing können wir gar nicht machen. Und natürlich ist eine Community auch, ne, also das ist auch Fluch und Segen manchmal, weil natürlich auch alles, was schief läuft, sofort in der Community landet und auseinandergenommen wird, zu Recht. Aber genau, also das sind einfach Orte, die man kreieren sollte, ne, wo Menschen sich miteinander austauschen und wo Menschen im Prinzip eben genau dieses Storytelling auch für dich übernehmen, weil es authentischer gar nicht geht.
Ihr seid ja jetzt schon mehrfach erwähnt, ohne Investoren groß geworden. Ihr hattet zwar einen Kaffeekredit, ihr habt, glaube ich, ungefähr 100.000 Euro von der Crowd, also von Kleinstanlegern bekommen. Das ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so modern, en vogue. Oder ist es etwas, was du Gründern empfehlen würdest, wenn sie jetzt etwas Ähnliches starten wollen wie du, unabhängig von Investoren?
Ja, definitiv. Also ich glaube, ein Crowdfunding, also wir haben damals, ne, wie du schon gesagt hast, einen Bankkredit aufgenommen auf der einen Seite und dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und ich, also aus meiner Sicht, aber so wie gesagt, ich habe jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht 2015 und seitdem auch keine weitere. Das war nicht nur ein Tool, um einfach Geld einzunehmen, ne, um quasi, also einen Vorverkauf zu starten, ist es ja im Prinzip. Das heißt, du kriegst das Geld, ne, bevor du deine Produktion bezahlen musst, was ja gerade am Anfang Gold wert ist. Sondern es war eben auch von Anfang an die Möglichkeit, ne, genau das zu tun, was ich eben gesagt habe, also eine Community mit aufzubauen, von Anfang an Menschen mitgestalten zu lassen. Also letztendlich ohne die Crowd wäre ja unser Produkt nicht auf den Markt gekommen. Das heißt, wir haben von Anfang an einen großen Anteil gehabt daran, dass das überhaupt entsteht und von Anfang an auch wirklich extrem wertvolles Feedback gegeben. Also Wildling wäre auch nicht Wildling geworden, wenn wir nicht schon in der Crowdfunding-Kampagne so extrem wichtiges Feedback bekommen hätten, wie macht das doch bitte auch für Erwachsene. Ne? Also heute ist unser Erwachsenensegment, ist das deutlich größere als das Kinderschuhsegment und das war eben als Kinderschuhmarke im Prinzip mal gedacht, ne, bis zur Crowdfunding-Kampagne. Und genauso, ne, sind unsere Bestselling-Größen, also auch im Kleinkindbereich und so, die sind einfach durch Feedback der Crowd dazu gekommen damals.
Ihr musstet ja dann relativ stark auf euer Geld achten, weil ihr natürlich nur mit dem wirtschaften konntet, was ihr als Umsatz auch reinbekommen habt oder mit dem Gewinn besser gesagt dann. Das Ganze ist zwar so ein bisschen risikoärmer, aber meistens sagt man, wo wenig Risiko ist, ist auch wenig Innovation. Wie handelst du das im Unternehmen?
Ja, also wir haben anfangs immer einen Vorverkauf gemacht. Also das hat uns geholfen, halt über diese ersten Wachstumshürden zu kommen. Das heißt, wir haben immer die Schuhe freigegeben, verkauft und dann erst die Lieferung gehabt aus Portugal. Und also das hat uns anfangs einfach geholfen, immer Cash zu haben. So, also wir waren tatsächlich nie in der Situation, ne, dass wir jetzt irgendwie die Euros zählen mussten, sondern wir hatten eigentlich immer mehr Nachfrage, als wir bedienen konnten tatsächlich. Und eben durch diesen Vorverkaufsrhythmus, den wir die ersten 2-3 Jahre beibehalten haben, auch kein Liquiditätsproblem, ne, trotz Wachstum.
Was ich mich übrigens bei euch schon häufiger gefragt habe, eure Schuhe bestehen ja nicht aus künstlichen Materialien, sondern natürlichen Materialien, die dann auch deutlich schneller verschleißen als die Konkurrenz. Ist das für euch Fluch oder Segen? Also kaufen die Leute beispielsweise nach 2 Jahren direkt wieder neue Schuhe oder sagen sie dann, oh nee, wenn die so schnell verschleißen, dann möchte ich das nicht nochmal?
Ja, aber unsere Schuhe verschleißen gar nicht schneller als die von der Konkurrenz.
Ich glaube, das tatsächlich von euch so gelesen zu haben. Aber erklär gerne, was du meinst.
Ja, nee. Genau. Also wir haben viele Naturmaterialien, aber auch nicht nur. Ne? Also die Sohle und auch teilweise der untere Teil der Schuhe, das sind keine Naturstoffe. Und das ist natürlich auch genau der Balanceakt, ne? Dass du teilweise, also Naturstoffe können extrem haltbar sein. Also wir haben zum Teil, ne, Baumwollstoffe oder andere Materialien, sogar ein Material aus Papier, die extrem haltbar sind. Wir versuchen gerade tatsächlich mal zu berechnen, wie lang unsere Schuhe halten. Also das ist wirklich eine schwierige Kennzahl natürlich, also weil die Zahl ja bei uns nicht irgendwo zentral zusammenfließt. Das heißt, wir versuchen das gerade nachzustellen und zu berechnen. Also tatsächlich sind die Schuhe ziemlich haltbar und sind auch über die Zeit immer haltbarer geworden. Also unsere Qualität geht hoch. Und das ist aber auch unser Anliegen. Also wir möchten ja, also im Sinne der Nachhaltigkeit ist Langlebigkeit ja einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich ist das für unser Schuhkonzept auch, ist da schon eine gewisse Spannung drin. Also wenn du den Schuh so leicht und so flexibel und eben so natürlich wie möglich gestalten möchtest, dann hast du gewisse Abstriche, das ist richtig. Und gleichzeitig versuchen wir dem eben einmal durch höchste Qualität zu begegnen, also wirklich da an keiner Stelle zu sparen. Und gleichzeitig eben durch Erfahrung, also Wir testen jedes Material auf seine Langlebigkeit. Wir verbessern das, ne, zum Beispiel die Webart oder so, einfach damit es noch robuster wird. Und wir bieten mittlerweile auch einen Reparaturservice an. Das heißt, man kann im Prinzip jedes Teil am Schuh reparieren. Aktuell erledigen wir quasi die Reparaturen innerhalb der Gewährleistungszeit und werden das aber, ne, jetzt im Laufe der Zeit auch ausrollen auf sonstige Reparaturen. Und natürlich, also ne, aus einer rein wirtschaftlichen Sicht, ist das nicht sinnvoll. Zweitmarkt zum Beispiel ist extrem groß. Also mittlerweile gibt es einen sehr, sehr großen, sehr gut funktionierenden Zweitmarkt für Wildling-Schuhe, die auch tatsächlich sehr teuer weiterverkauft werden. Aber das ist ja im Sinne unseres Purpose, ne? Also es ist im Sinne der Nachhaltigkeit und deswegen auch definitiv etwas, was wir unterstützen und auch von unserer Seite unterstützen möchten.
Vielen Dank, Anna, dass du so offen und ehrlich mit uns gesprochen hast. Wir werden ja wirklich auch sehr, sehr schwieriges Thema.
Danke dir, Georg.
Und an die Zuhörer noch einen Hinweis in eigener Sache. Diese Woche startet bei uns nämlich ein neuer, wirklich super spannender Podcast von uns. Der wird gehostet von meiner Kollegin Sarah Heuberger. Die kennt ihr natürlich auch von So geht Startup. Und dabei geht es um eines der kontroversesten deutschen Startups überhaupt, nämlich um Gorillas. Sarah hat sich die mal wirklich ganz genau angeschaut, mit Insidern gesprochen, mit den Gründern selbst natürlich und ist zu sehr, sehr vielen neuen und spannenden, teilweise auch kontroversen Erkenntnissen gekommen. Der Podcast, der heißt Cash Burners, die Gorilla Story. Und startet schon diesen Donnerstag, also am 16.03. Den gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt jetzt gerne schon den Kanal abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und den Link findet ihr in den Shownotes.